Ich habe mir Gedanken gemacht. Und zwar gab es mal diese Situation, da bin ich durch Emding gefahren und habe ich links eine Person laufen sehen und dachte, die kenne ich doch. Die war eigentlich ganz weit weg und dann dreht sich die Person rum und ich habe sie aber doch nicht gekannt. Aber irgendwie ist mir dann so aufgefallen, als würden Menschen das wahrnehmen, wenn man sie anschaut, obwohl es von hinten eigentlich ist. Also die können das eigentlich gar nicht wahrnehmen. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es da irgendwie sowas geben muss, was, also bei Frauen zum Beispiel ist es weibliche Intuition, würde ich es da nennen. Aber das ist auch sowas, was man eigentlich nicht sieht. Also zum Beispiel, wenn du nach der Arbeit noch ein Bier trinken gehst und eigentlich sollst du nach Hause kommen, genau dann ruft deine Frau an und fragt, wo bist denn du eigentlich? Also wird sie es spüren, sowas Intuitives. Und es ist was, was man eigentlich nicht sieht. Und es existiert aber, und es ist für mich aber so ein Beweis, dass das, was die Bibel eigentlich beschreibt von dieser geistlichen Welt, dass das zu stimmen scheint. Also Jesus und auch die Bibel spricht immer wieder von einer anderen Welt, von dieser himmlischen, geistlichen Welt. Und ich habe das mal hier aufgemalt, hier, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich glaube, von euch aus links ist die irdische Welt, stimmt's? Geistliche Welt. Und rechts ist die irdische Welt. Und diese zwei Welten, so beschreibt es die Bibel, sie existieren, aber sie sind irgendwie voneinander getrennt. Und diese Trennung hat eigentlich da stattgefunden, auch wo die, durch die Sünde hat so eine Trennung stattgefunden. Vor der Sünde gab es die Trennung zwischen den zwei Welten auch schon, aber es war so eine Verbindung, weil Gott hat ja mit Adam und Eva ganz normal geredet. Da war eine Verbindung zwischen den zwei Welten, zwischen Himmel und Erde, da gab es keine Trennung. Durch die Sünde kam dann diese Trennung zwischen diesen zwei Welten und Jesus hat aber dann diese Trennung wieder aufgehoben. Das heißt, jetzt leben wir eigentlich in dieser irdischen Welt und können Kontakt haben mit dieser himmlischen Welt. Das kann stattfinden. Und beide von diesen Welten sind real und in beiden Welten gelten bestimmte Gesetzmäßigkeiten. Ich habe das schon mal erklärt, aber ich möchte es nochmal einfach deutlich machen. In dieser irdischen Welt gilt die Gesetzmäßigkeit, dass wenn ich nachher hier zuschließe und das Licht ausmache, das Licht aus und irgendwann haben wir Hunger und gehen nach Hause. Das sind so Gesetzmäßigkeiten und die Schwerkraft hält unser Auto auf dem Boden und draußen regnet es. Das sind Sachen, die hier real sind. Das sind Realitäten. Wenn ihr rausschaut, könnt ihr greifen oder diese Gitarre oder das Gras. Das ist eine Realität hier. Und in dieser irdischen Welt gibt es auch bestimmte Wahrheiten, wie zum Beispiel das Gesetz der Schwerkraft, dass wenn ich etwas fallen lasse, die Schwerkraft zieht es auf den Boden. Das ist ein Gesetz, das ist wahr. Und das ist auch so. Und so gibt es auch in der geistlichen Welt. In der geistlichen Welt gibt es auch bestimmte Wahrheiten. Also zum Beispiel hatten wir darüber gesprochen, dem, der glaubt, ist alles möglich. Also in dieser geistlichen Welt ist eigentlich alles möglich. Da gibt es auch keine Grenzen, da gibt es auch keinen Raum und keine Zeit. In dieser geistlichen Welt, da befinden sich die Verheißungen Gottes und das Wesen Gottes und Gott wohnt da. Und alles was da passiert, ist auch eine Realität in der geistlichen Welt. Und jetzt geht es darum, dass wir hier in der irdischen Welt diese geistliche Realität aus der geistlichen Welt hierher holen. Dass das geschieht und das geschieht, indem wir Jesus aufnehmen in unser Leben, passiert Folgendes. Jesus kommt in unser Leben und von dieser Realität, von dieser geistlichen Welt kommt in uns auf diese Welt. Also ich stehe heute Morgen hier vorne und in mir drin bin ich ein Träger von der geistlichen Realität. In mir drin ist eine geistliche Wahrheit und diese Realität ist eine Person, Jesus Christus in mir. Und jetzt wird der Tempel und die Stiftshütte im Alten Testament ist ja auch so ein Bild für Jesus. Und zum Beispiel dieser siebenarmige Leuchter, der war ja aus Gold, der hat, glaube ich, 144 Kilo gewogen. Und man hat gesagt, der war im Heiligtum, der leuchtet, auch wenn es Tag ist, von innen nach außen im Heiligtum. Also man hat gesagt, das Licht kommt nicht von außen, in das Heiligtum rein, sondern das Licht geht von innen, von diesem siebenarmigen Leuchter nach außen. Und Jesus beschreibt, dass er dann dieses Licht ist, also das ist ein Bild für Jesus, und dann sagt er zu uns auch, dass wir auch dieses Licht sein sollen. Ihr seid das Licht, wir sind es. Ihr seid das Licht der Welt. Das heißt, in uns drin ist es dieses Licht und es soll scheinen von innen nach außen. Und die Menschen sollen das sehen. Und jetzt ist die Frage, wie kann denn dieses Licht scheinen? Und wie kann diese geistliche Realität in uns hier eine Realität werden? In eurem Leben, heute Morgen oder auch da, wo ihr gerade unterwegs seid, da, wo ihr gerade in eurem Leben steht, wie kann das denn eine Realität werden? Und ich glaube, das wird dann eine Realität durch bestimmte Sachen, die wir hier im Irdischen tun. Also wir tun hier im Irdischen Dinge und holen dadurch diese geistliche Realität durch uns hierher. Versteht ihr das? So, und jetzt möchte ich ein paar Dinge nennen, die wir hier tun und die hier eine geistliche Realität schaffen. Und eins davon ist zum Beispiel das Gebet des Vaterunsers. Wenn wir jetzt hier in der irdischen Welt dieses Gebet sprechen, dann schaffen wir hier eine geistliche Wahrheit und wir bringen eine geistliche Realität in unser Umfeld oder auch hier in unsere Gemeinde, weil wir das vorher gesprochen haben. Und dadurch verändern sich Dinge, weil wir was Geistliches hier auf diese Erde bringen. Dadurch wird dieses Licht sichtbar. Wir durchbrechen quasi durch etwas, was wir hier tun, durchbrechen wir diese Mauer zwischen geistlich und irdisch. Und das ist das, was Jesus sagt, was wir sein sollen und tun sollen, ein Licht. Wir sollen diejenigen sein, die diese Gegenwart Gottes aus der geistlichen Welt hierher bringen. Wir sind dieser Tempel, heißt es auch, des Heiligen Geistes. Wir sind die, die die Gegenwart Gottes und die Herrlichkeit Gottes in uns tragen. Und wenn die Menschen Gott suchen, dann sehen sie ihn bei uns und durch uns, an unserem Handeln. Und deswegen ist das Vaterunser, wir sollen das zwar eigentlich im stillen Kämmerlein beten, aber das Gebet des Vaterunsers ist so eine irdische Handlung, die eine geistliche Realität bringt. Und ich bringe das heute zum Abschluss, das Vaterunser. Zuletzt haben wir darüber gesprochen, und führe uns nicht in Versuchung, ja, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und ich habe festgestellt, dass das eigentlich gut übersetzt ist, aber dass man sich das für sich vielleicht auch, dass Gott eigentlich niemand versucht und dass man sagen könnte, ja, führe mich durch die Versuchung oder führe mich da gut raus, aber erlöse mich von dem Bösen, war mein Schwerpunkt. Erlöse uns von diesem Bösen. Und, aber eigentlich steckt da auch eine Verheißung drin, wir sind schon erlöst. Und jetzt kommt der letzte Satz vom Vater Unser, und der wurde erst später hinzugefügt, sind wahrscheinlich keine Worte Jesu, so im ersten Jahrhundert, aber es macht nichts, das ist ja auch inspiriert. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und das ist auch wieder eine Handlung, ich nenne sie Proklamation. Wenn wir eine Wahrheit aus der geistlichen Welt hier in der irdischen Welt proklamieren. Proklamieren heißt, wir sprechen was aus, was real ist, was schon da ist. Und wir sagen das Gleiche, was schon ist. Also, hier steht eine Gitarre. Wenn ich das proklamiere, dann sage ich, hier steht eine Gitarre. Wenn ich proklamiere, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, dann spreche ich was aus, was schon ist. Das ist Proklamation. Und Proklamation ist auch ein Werkzeug, das eine geistliche Realität schafft. Das machen ja in der Moschee, macht es der Muezzin, schon morgens um 5, glaube ich, oder 5:30. Das ist Proklamation. Und das ist für mich jetzt so der Abschluss. Also das Vaterunser ist zum einen ein Gebet mit einer Kraft, aber es ist auch eine Proklamation insgesamt. Gib uns unser tägliches Brot. Hinter jedem Gebet steht eigentlich auch so eine Verheißung. Und dann gibt es noch andere Handlungen hier, irdische Handlungen, die was eine geistliche Handlung sind, also die eine geistliche Realität hier schaffen. Und ich nenne jetzt mal ein paar. Eins zum Beispiel ist Vergebung. Da geht es ja um dieses Binden und Lösen. Und das ist auch, wo es heißt, wenn ihr was auf der Erde löst, wird es auch im Himmel gelöst sein. Also es zeigt, dass wenn wir hier was tun, was Geistliches tun, dann hat es eine Wirkung im Himmel und schafft hier eine neue Realität. Glauben habe ich als sowas. Also wenn wir das Wort Gottes glauben, und Glauben heißt auch immer das Tun. Das heißt, wenn ich was tue aus Glauben heraus, schafft es hier eine geistliche Realität. Lobpreis ist sowas, es gibt viele Dinge. Ja, heute Morgen haben wir Lobpreis gemacht, damit schaffen wir auch eine geistliche Realität. Oder Danksagung. Und Jesus gibt uns zur Anweisung, eigentlich, was wir tun sollen. Wir sollen Danke sagen, wir sollen ihn preisen. Und das Abendmahl habe ich jetzt aufgeschrieben, das ist eigentlich eine ganz starke Anweisung. Das Abendmahl ist eine ganz wichtige Handlung hier auf dieser Erde, weil es eine Proklamation ist von einer geistlichen Realität an uns. Und genauso die Taufe, das sind eigentlich die zwei äußeren Handlungen. Und deswegen sind es zwei Handlungen, Abendmahl und auch Taufe, die eine enorme Kraft haben. Weil in dem Moment, wo wir das Abendmahl feiern, verkünden wir aus dieser geistlichen Welt was und sagen, und das ist passiert und das ist hier in dieser irdischen Welt jetzt Realität. Und durch diese Handlung wird es Realität. Und die ganze Welt schaut uns ja zu, also die ganzen Engel schauen ja auf die Gemeinde. Es steht auch in der Bibel, auch die Dämonen, die schauen zu, was wir hier machen. Und wir verkünden hier das, was Jesus getan hat. Wir verkünden eine ewige Realität durch das, was wir hier tun. Die Kirche, die Gemeinde ist dieses Bild für die Welt, aber auch für die geistliche Welt. Und im Abendmahl, deswegen passiert im Abendmahl was? Nicht in dem Brot selbst oder in dem Wein, sondern in der Realität, die dahinter steht. Und so auch in der Taufe. Deswegen ist die Taufe so wichtig und auch oft so umkämpft. Aber jetzt, um das Abendmahl zu verstehen, finde ich, wäre es mal gut, diese jüdische Perspektive heute Morgen zu betrachten. Die finde ich mal spannend, weil die haben wir in der Kirchengeschichte so und eigentlich gar nicht so betont. Und da kommt jetzt die PowerPoint. Und die hat eigentlich 21 Seiten, aber dann habe ich mir gestern überlegt, soll ich euch alle 21 Seiten runterrattern? Und ich habe sie dann gekürzt auf 3. Die hebräische Hochzeit im Altertum. Das ist dieses Kanapé, das war eigentlich früher drunter, unter der Frau. Und es sollte die Jungfräulichkeit bestätigen, weil ja dann Blut drauf war nach dem Vollzug der Ehe. Das hat sich jetzt irgendwie hochgearbeitet. Also das ist jetzt da oben, aber das, dieses ne, Kupa heißt es, glaube ich. Kupa, nicht Kanapé. Baldachin, sagen wir. Die drei Stufen einer hebräischen Hochzeit, also ich spreche jetzt von damals, vom Altertum, das war auch in anderen Kulturen dort so, aber ich spreche jetzt von der hebräischen. Die erste Stufe ist die Eheanbahnung. Das heißt, also wir sehen es zum Beispiel bei Simson oder so, der sagt dann zu seinem Vater, hey, ich will diese Frau da irgendwie. Und dann geht der Vater vom Simson oder die Eltern gehen dann dorthin. Also die Eheanbahnung geschieht über den Vater, über die Eltern. Und dann wird es so arrangiert, da gibt es auch, das wird so ausgehandelt. Da ist auch Liebe im Spiel, auf jeden Fall, aber oft sind es auch arrangierte Hochzeiten, oft auch politisch. Dann kommt die Verlobung. Das ist eine Zeremonie, die findet in dem Haus der Braut statt. Und dann drittens die Hochzeit. Eigentlich wie bei uns, oder? Nur entscheidend ist jetzt, die Verlobung in der hebräischen Hochzeit ist viel wichtiger, weil wer sich damals verlobt hat, der war eigentlich schon verheiratet. Jetzt kommt die dritte Folie. Jetzt kommt hier die Erklärung von diesen drei Phasen oder drei Stufen der hebräischen Hochzeit. Erstens die Eheanbahnung. Da geht es darum, die richtige Frau zu finden. Dann den Hochzeitsantrag stellen. Da gehen die Brauteltern und der Bräutigam mit seinen Eltern geht zur Braut und stellt dort den Antrag. Und 1.3 soll es heißen, die Bedingungen des Bundes festlegen. Also man hat dann festgelegt, okay, ich bin der Bräutigam und ich werde dir so und so viel den Eltern so und so viel Vieh geben und für dich als Braut, ich werde dir ein gutes Leben geben und du musst nicht arbeiten. Also so Versprechung, so ein Bund wird geschlossen. Und die Frau sagt dann ja, und ich werde dir dienen und ich werde für dich da sein. Und der Brautpreis wird festgelegt. Nach dieser Eheanbahnung kommt die Verlobung. Braut und Bräutigam, also hier wird es jetzt schon ernst, durchlaufen eine Mikwe, also das ist so eine Reinigung durchs Wasser, komplettes Untertauchen. Sogar, hat man gesagt, haben die sogar den Mund aufgemacht, damit alles nass wird und alles gereinigt wird. Dann 2.2 in der Verlobung, das Brautmahl und der Kelch mit Wein werden getrunken. Das ist dann diese Zeremonie, wo dieses Brautpaar, das ist schon die Eheschließung hier eigentlich. Ist noch nicht der Vollzug, der kommt später, aber die Verlobung gilt schon so viel wie eine Ehe. 2.3, den Vertrag unterschreiben. Das ist der Vertrag, den sie in 1 ausgehandelt haben, also der Bund. 2.4, das Brautgeschenk für die Braut. Also die Braut kriegt jetzt ein Geschenk vom Bräutigam. Das kann auch ein Ring sein noch dazu, aber es kann auch irgendwas sein, was die Braut an den Bräutigam erinnern soll. 2.5, der Bräutigam geht wieder weg. Also die Ehe ist geschlossen hier bei 2.2 mit dem Bundesschluss und mit dem Vertrag unterschreiben ist die Ehe geschlossen. Und 2.5, der Bräutigam geht wieder weg und sagt, ich gehe und bereite dir jetzt eine Wohnung und ich komme wieder, wahrscheinlich in einem Jahr, es konnte aber auch länger gehen. Wenn die Wohnung fertig ist, komme ich wieder. Und der Vater bestimmt, wann ich wiederkomme. Also nicht ich, sondern der Vater sagt, okay, mein Sohn ist jetzt fertig, jetzt schicke ich ihn zurück. Und dann wird der Vater, wenn er den Sohn schickt, dann wird der Bräutigam losziehen und nimmt 2 Zeugen mit. Für diesen Akt dann, er holt dann eben seine Braut. Die Braut hat 10 Zeugen, das sind die 10 Jungfrauen, die dann das bezeugen und die laufen dann dem Bräutigam entgegen. Aber in dieser Phase des Wartens, 2.6, das ist die Phase, wo die Frau sich heiligen soll, wo sie auch, wenn sie rausgeht, nur noch Schleier trägt, um zu zeigen, dass sie schon verheiratet ist. Und wo sie sich heiligen soll für ihren Ehemann. Das ist eine Vorbereitung, eine Reifung nennt man das eigentlich. Manchmal waren die Frauen ja auch noch minderjährig und sie mussten erst reif werden. Und in dieser Zeit näht sie ihre Hochzeitskleider. Dann kommt drittens die Hochzeit. Der Bräutigam kommt mit seinen 2 Freunden, das sind die Zeugen dann für die Hochzeit. Sie blasen die Shofar, also diese Hörner, und sie kommen mit großem Getöse, um die Braut zu sich nach Hause zu holen. Dann, wenn sie sie nach Hause geholt haben, kommt die endgültige Festlegung des Eheversprechens und nochmal ein Kelch mit Wein. Dann der Vollzug der Ehe, und dann das Hochzeitsfest, das ging 7 Tage. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon sehen könnt, im Prinzip spricht Jesus im Neuen Testament ganz viel in dieser Braut- und Hochzeitssprache, nur wir verkennen das manchmal. Ist euch das schon aufgefallen, dass hier zu jedem Ding finde ich zu jedem Ding was. Ich fange mal an, wie das bei uns ist. Also die richtige Frau finden. Gott sucht durch seinen Sohn, sucht er sich ein Volk in Abraham. Er wählt ein Volk und sagt, dich habe ich erwählt zu meinem Volk. Und wir sehen, Israel wird als Frau und als Ehe schon beschrieben, dass er diesen Bund mit Israel und später mit uns auch als Kirche eingehen will. Und dann Hochzeitsantrag stellen. Offenbarung 3, Vers 20, erkennt den Vers, aber das ist eigentlich Hochzeitssprache. Da steht, sie stehe vor der Tür und klopfe an. Der Bräutigam kam an das Haus der Braut und hat angeklopft. Und wenn sie aufgemacht hat, war das die Zusage, ich bin bereit, mit dir diesen Ehebund einzugehen. Ich stehe vor der Tür und klopfe an, wer mich einlässt, zu dem werde ich eintreten und das Mahl mit ihm halten. Das ist dann hier in 2.2. Das Mahl halten im Hebräischen heißt, durch das Miteinander essen bestätige ich die Vertragsbedingungen. Ich brauche da gar nicht sprechen. Ich esse mit dir und es ist klar. 2.1.3 soll es sein, die Bedingung des Bundes. Das ist der Bund, den Jesus dann mit uns eingeht. Jesus ist der Bräutigam in der Bibel und wir sind seine Braut. Und er spricht von einem Bund, den er mit uns eingehen will. Und der Brautpreis, das sehen wir in 1. Petrus 1, Vers 17, ist, hat er bezahlt durch sein Blut. Und so geht es weiter, die Reinigung dann, diese Mikwe, das ist die Taufe. Und es gibt eine Feuertaufe noch, das ist eine Reinigung des Herzens. Das Brautmahl und der Kelch, das ist das Abendmahl dann, und der Weinkelch. Den Vertrag unterschreiben, das ist der neue Bund. Das Brautgeschenk, das ist im Neuen Testament der Heilige Geist, 2.4. Und auch die Geistesgaben. Die Propheten, Lehrer, Hirten, das sind Gaben, also Charismen. Dann die Vorbereitung, die Wohnung. Jesus sagt ja, ich gehe jetzt hin, euch eine Stätte zu bereiten. Das ist Hochzeitssprache. Die Zeit der Heiligung für die Frau, das ist jetzt die Phase, in der wir uns befinden. Dass wir geheiligt werden und vorbereiten. Und dann der Bräutigam kommt wieder, das ist das zweite Kommen Jesu. Und alles, was dann passiert in der Offenbarung, ihr könnt die Offenbarung nur auslegen und verstehen, wenn ihr die Offenbarung als die Hochzeit versteht. Die Hochzeit des Lammes ist es ja dann, wo diese sieben Siegel aufgemacht werden. Die sieben Siegel sind diese Unterschriften auf diesem Ehevertrag, das wurde versiegelt. Und der Vollzug der Ehe und dann diese Krönung in Offenbarung 2, dass wir die Krone des Lebens empfangen werden. Am Tag der Hochzeit waren Bräutigam und Braut wie Könige. Und dieses Durchhalten und bis er wiederkommt, das ist dann dieses Durchhalten in dieser Verlobungsphase. Und das Abendmahl ist jetzt quasi, was wir heute feiern. Damit sagen wir eigentlich, wir stehen hier mittendrin, wir sind verlobt mit Jesus. Wenn wir das hier jetzt öffentlich hier feiern, diesen Kelch trinken, dann wiederholen wir was da ist, nämlich, dass wir in diesem Bund stehen mit Jesus. Das bezeugen wir, wenn wir diesen Kelch trinken. Dann sagen wir stehen hier im Bund mit Jesus und wir wiederholen jetzt, dass wir darauf warten, dass er wiederkommt, weil er hat ja gesagt, ich gehe nur hin und bereite euch eine Wohnung und ich komme wieder und ich hole euch. Und wir bezeugen mit diesem Abendmahl auch, dass wir uns in dieser Zeit der Heiligung der Braut befinden. Und auch der Taufe, der Reinigung. Das ist eine Vorbereitung für den Ehemann, der kommt, um uns zu holen. Und es heißt in der Offenbarung, dass diese Schofar auch geblasen wird und dass er wiederkommt und uns holt. Und wir sollen uns freuen darauf und wir sollen unsere Augen aufheben, wenn wir diese Zeichen sehen, dass er bald wiederkommt. Und dann schenkt er uns immer wieder Geschenke und erinnert uns dran. Hier ist wieder ein Geschenk, wo diese Charismen, diese Geistesgaben, wo da passiert was und damit erinnert er uns dran, hey, guck mal, ich bin für dich da, ich liebe dich, ich warte auf dich. Und in diesem Kelch bezeugen wir alles, was hier steht. Wenn wir diesen Kelch nachher heben und trinken, dann bestätigen wir nochmal den Bund, den er mit uns geschlossen hat. Jeremia 31, Vers 33, wo es heißt, dass dieser Bund in unser Herz geschrieben wird. Als Braut und Bräutigam diesen Bund geschlossen haben, da haben sie ja unterschrieben. Sie haben unterschrieben und dann gab es drei Kopien von diesem Vertrag. Die Eltern haben unterschrieben, ich weiß nicht, wer noch alles unterschrieben hat. Es gab drei Kopien. Eine Kopie dieses Vertrags, die kam zu einem Justizgericht. Die andere Kopie des Ehevertrags blieb bei der Braut. Und die dritte Kopie hat der Bräutigam mitgenommen. Und dieses Schreiben, was da in diesem Bund geschrieben wird, das wird in unsere Herzen geschrieben jetzt. Also dieser Vertrag, den gibt es nicht mehr auf diesen Steintafeln, sondern im neuen Bund schreibt Jesus das auf unsere Herzen. Jeremia 31, Vers 33 sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will, nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Ich will mein Gesetz in ihr Herz schreiben. Also dieser neue Bund, dieser Ehebund, in den wir eingetreten sind, die Vertragsbedingungen sind jetzt in unser Herz geschrieben. Der Wille Gottes wird hier in unser Herz geschrieben. Also mich hat es irgendwie begeistert, so mich damit zu beschäftigen und mal zu sehen, was wir hier im Abendmahl machen, das ist ja eigentlich was ganz anderes. Wir bestätigen hier diesen Bundesschluss nochmal. Das Brot steht dann so für die Gemeinschaft mit ihm, aber der Kelch, den wir nachher trinken, damit bestätigen wir diesen Bund nochmal, dass wir mit Jesus im Bund stehen. Und das ist ein einseitiger Bund, das ist das Spannende an diesem Bund. Es ist der gleiche Bund wie mit Abraham. Der Fachbegriff dafür ist uniliteral, habt ihr vielleicht schon gehört. Es gibt ja manchmal auch so biliterale Verträge, habt ihr auch schon gehört. Das sind dann Verträge zwischen zwei Parteien, du machst das und du machst das. Aber der Bund, den Jesus mit uns schließt, ist uniliteral. Das heißt, die Erfüllung des Bundes liegt bei ihm. Er sagt, ich werde die Verheißung des Bundes erfüllen. Im Alten Testament, im Alten Bund war es ja so, wenn ihr gehorcht, dann werde ich euch segnen. Im Neuen Bund ist es so, ich werde euch segnen, auch wenn ihr sündigt und auch wenn ihr wegrennt. Ich werde euch immer wieder rufen. Es ist ein Bund, dessen Verheißung bei mir liegt. Ich werde dafür sorgen, dass dieser Bund erfüllt wird. Die Erfüllung des Bundes liegt bei Jesus. Und an diesen Bund gedenken wir, wenn wir diesen Kelch heben. Und das ist eine Proklamation, was wir hier machen in der geistlichen Welt. Wir tun hier was Geistliches. Das ist eine Proklamation für die irdische Welt. Deswegen hat dieses Abendmahl so eine Kraft. Deswegen hat auch der negative Gebrauch eine negative Kraft, wo Leute krank werden oder sogar sterben. Aber der positive Gebrauch ist eine Verkündigung, eine Proklamation von dieser Realität, dass wir im Bund mit ihm stehen. Und vielleicht noch ein Aspekt. Diese Taufe steht für diese Reinigung. Aber dann sagt Johannes ja, da kommt einer, ich habe euch mit Wasser zur Buße getauft, aber es kommt einer, der wird euch mit Feuer taufen. Und Feuer steht ja eigentlich für Reinigung. Also wenn man Silber gereinigt hat, hat man das durchs Feuer geläutert. Man hat es heiß gemacht und erhitzt und dann kam der Dreck nach oben. Und dann hat man diesen Dreck abgeschöpft. Und wenn Johannes davon spricht, dass wir einmal mit Wasser getauft werden, also diese Reinigung, aber auch einer kommt, ich bin nicht würdig, seine Schuhe da, der wird euch mit Feuer taufen, dann spricht er davon, dass wir als Christen durch eine Phase der Heiligung und Reinigung müssen. Und das passiert jetzt gerade in der Gemeinde. Wir werden vorbereitet auf die Hochzeit und wir durchlaufen so eine Reinigung. Ein anderes Wort dafür ist Prüfung. Also läutern heißt, wir werden geprüft. Und der Silberschmied und der das Silber läutert, woran erkennt er, wenn das Silber gereinigt ist? Wisst ihr das? Woran sieht er das? Wenn er sein Angesicht, sein eigenes Angesicht im Silber sieht, dann ist klar, jetzt ist dieses Silber so rein, jetzt kann ich mich sehen. Und was Jesus in uns gerade macht, ist, dass er uns läutert und prüft, bis er sich selbst in uns sieht. Und all diese Stufen, alles, über was ich hier spreche, das verkünden wir alles im Abendmahl. Und die geistliche Welt erschüttert von dem, was wir im Abendmahl tun, auch in der Taufe. Deswegen ist Taufe so umkämpft, ich habe das immer wieder. Aber auch Abendmahl, die Bedeutung des Abendmahls, das hat so eine Kraft, das Abendmahl. Da erschüttert die geistliche Welt, weil in dieser Handlung hier was passiert. Und jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wir tun das nachher einfach in diesem Bewusstsein, dass das Abendmahl hier eine Realität schafft. Dass wir das jetzt feiern und diesen Kelch heben und daran denken, was hier passiert. Amen.